SWR 2 Tandem.
Während andere Leute ihr E-Mail-Postfach öffnen, steigt Karin F. noch immer mit dieser alten Erregung die Treppe hinunter zu ihrem Briefkasten. Seit mehr als 5 Jahrzehnten vergeht kaum ein Tag ohne neue Nachricht von einem anderen fernen Ort. Heute wohnt Karin F. als Rentnerin in Radebeul bei Dresden. Unser Autor hat sie dort besucht und mit ihr die Schatztruhe ihrer vielen Briefe gesichtet. Aus dem stillen Kämmerlein, die Brieffreundschaften der Karin F. von Michel Sollertz.
Nicht ganz richtig gesagt. Eine einzige habe ich aus den alten Bundesländern noch.
Karin wirft ein paar pralle Kuverts auf den Tisch. Scheinbar lieblos, als bezweifle sie, dass sich jemand dafür interessiert. Es sind Briefe. Briefe aus einem halben Jahrhundert.
Man kann nicht zu jeder Tageszeit und an jedem Tag schreiben. Das funktioniert nicht. Aber wenn man so richtig drin ist im Schreiben und alles im Fluss ist und alles sich die Synapsen richtig verbinden, so wie man das gerne hätte, dann macht das höllisch Spaß zu schreiben. Und dann werden sie eben auch mal 5 Seiten und ich wundere mich dann hinterher, ups.
Karin ist 63, eine kleine, stramme Person mit kampflustigen Augen. Sie hat an alten Briefen rausgesucht, was noch da ist. Die meisten wurden bei Umzügen weggeworfen.
In Vorbereitung hatte ich doch mal gedacht, mein Gott, du hast die ersten Briefe alle nicht mehr. Und jetzt schreib doch mal und sag oder frag, ob sie sich noch erinnert, wie wir uns kennengelernt haben. Und da kam zurück, nee, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß auch das Jahr nicht mehr, aber ich weiß, als mein Sohn Donald 3 Jahre alt war, hast du mal ein Päckchen geschickt mit einem Holzauto drinne, so eine Art Kipper, wo man was aufladen konnte mit einem Kran dran. Und da ist ihr Sohn 3 Jahre alt gewesen und inzwischen ist er 50.
Lindsay, Farmersfrau im fernen Neuseeland. Oben auf dem Häufchen ein Polaroid, verblasst.
Das hier ist sie und das ist ihr Mann. Das Bild ist aber auch schon von 88, ein neueres habe ich nicht. Ja, und so sahen die früher mal aus, als die Kinder noch klein waren. Genau, die typischen Familienfotos. Wenn ich das heute angucke, dann denke ich an meine eigene Wohnung in den 70er Jahren. Groß gemusterte Tapeten mit Blumen, Blättern, schön orange, orangebraun. Genau. Die könnten genauso gut hier gleich um die Ecke wohnen. Die Kleidung, die Frisuren vor allem. Die Menschen hätten alle auch hier leben können. Argentinien, Uruguay, Brasilien, Chile. Damit wären wir mit Amerika durch. In Afrika hatte ich in Nigeria jemanden, in Südafrika. Ich glaube, ich war 12, 14, so in der Dreh herum habe ich angefangen, Briefe zu schreiben. Ein bisschen einen Blick über die Kleinstadt hinaus haben, in der ich gewohnt habe. Ja, auch ein bisschen einen Blick in die Welt vielleicht. Ich habe Briefmarken gesammelt und habe einfach Tauschpartner gesucht. Und so hat sich das entwickelt. Ich hatte ja, in manchen Jahren 70, 80 Briefpartner, mit denen ich korrespondiert habe in aller Welt.
Als sie anfängt mit den Briefen, wird gerade die Mauer gebaut. Da ist Karin ein Schulmädchen in Dessau, DDR.
Also die ersten Briefe, die ich geschrieben habe, habe ich in den USA geschrieben, das weiß ich noch. Weil das ist einfach so ein Land meiner Kinderträume gewesen, die USA und Kanada.
Auf den Umschlägen des zweiten Häufchens die Stars and Stripes Marken zu 25 Cent. Als Luftpostzuschlag der stolze Weißkopf-Seeadler. Weit geöffnete Schwingen. Absender Roberto Avila, Huntsville, Texas.
Also von ihm habe ich tatsächlich noch den allerersten Brief, den ich von niemandem sonst mehr habe. Schön vergilbt. Oh. Ich muss jetzt aber nicht Englisch lesen, oder? A few weeks back, a friend handed me a small book, with the title Friends Around the World. So I guess that you still remember this book.
Vor ein paar Wochen gab mir ein Freund ein Büchlein mit Adressen. Freunde rund um die Welt. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Bobby Avila, geboren in Houston, Texas. Ich bin 29, arbeite in einer Tischlerei und gehe aufs College.
Wir haben wirklich jahrelang nur Belangloses geschrieben, so ein bisschen Alltägliches, überhaupt gar nichts Intensiveres. Und nach 10 Jahren kam irgendwann mal ein Brief, wo ein ganz merkwürdiger Stempel hinten drauf war. Und ich dachte, das sieht irgendwie nach Gefängnisstempel aus. Und da habe ich dann mal zurückgefragt, was das für ein Stempel ist. Ja, und dann hat er gesagt, er muss ja wohl noch mal von vorne anfangen. Und hat dann richtig noch mal einen Brief geschrieben. Ich heiße so und so, bin am so und so vielten geboren, da und dort aufgewachsen. Und hat noch mal sein Leben Revue passieren lassen.
Roberto Avila, Kind mexikanischer Einwanderer, 10 Geschwister. Er ist noch klein, als sein Vater nach einer Prügelattacke stirbt.
Also er ist seit seinem 25. oder 26. Lebensjahr im Gefängnis. Bis heute, er ist heute über 60, also er ist so alt wie ich, ist dorthin gekommen wegen Drogenhandels. Er hat mit Drogen gedealt, wahrscheinlich in etwas größerem Maßstab, sonst wäre die Strafe ja wahrscheinlich nicht derart ausgefallen. Und er hat immer wieder Anhörungen und immer wieder wird seine Freilassung abgelehnt.
Seit ihrer Kindheit schließt Karin jeden Tag ihren Briefkasten auf. Ein besonderer Moment. Er gehört ihr ganz allein. Die Briefe? Sie hat es nicht drum erzählt.
Ja, das war mein Hobby und das war meine kleine Welt, die ich da hatte. Wer es wusste, das waren die Menschen, die im Kulturbund vereint waren. Weil Briefmarkentauschen zu DDR-Zeiten nicht ganz so einfach war. Also das ging tatsächlich nur über den Kulturbund zu machen. Man lieferte da auch seine Briefe ein, weil alles andere wäre Devisenschmuggel gewesen. Wenn du die einfach so in einen Umschlag tust und wegschickst, wäre das eine strafbare Handlung gewesen. Man hat es trotzdem manchmal getan. Das ist ein Häufchen von einem japanischen Brieffreund. Das sieht tatsächlich alt aus, weil ihn kannte ich schon, bevor er verheiratet war. Dann hat er eine Polin geheiratet, 3 Kinder bekommen, die inzwischen schon Enkel haben. Und er ist jetzt 72, glaube ich.
Herr Michi bereist für Hitachi die Welt. Intelligentes Gesicht, Brille, jung. Daneben eine Frau mit Baby.
Michi kannte ich ja schon länger persönlich. Da war es ein Gemisch aus Schreiben und persönlich kennen, weil er sehr häufig in Europa war oder in Deutschland war. Und dann auch zu DDR-Zeiten einfach mal, wenn er durchfuhr von Berlin nach Wien mit dem Vindobona, der am Hauptbahnhof ja hielt, einfach mal gesagt hat, ich bin um die und die Zeit da, komm doch mal vorbei, ich habe 2 Beutel für dich. Und hat dann irgendwas aus dem Zug herausgereicht. Mit Kaffeetütchen drin und diversen anderen Sachen. Man wurde dann echt ein bisschen komisch vom Bahnpersonal beäugt, was das denn da wohl ist. Aber mich hat eigentlich nie jemand gefragt, was ich denn da bekomme. Niemand wollte jemals in diese Beutel gucken oder sie mir wegnehmen.
Der Vindobona. Er fährt die Strecke Hamburg-Wien. Mit Halt in Ost-Berlin, Dresden und Prag. Bis 89 ein Sehnsuchtszug. Wer an der Grenze raus muss, sieht die anderen weiterfahren.
Ich weiß gar nicht, ob es für die meisten einen Unterschied gemacht hat, ob es Ost- oder Westdeutschland ist. Ich musste manchmal wirklich erst 3-mal erklären, dass ich in der Deutschen Demokratischen Republik lebe und nicht in der Bundesrepublik. Aber da kam selten mal eine Reaktion drauf. Also für die meisten war es damit getan, zu begreifen, aha ja, es gibt ja 2 deutsche Staaten und die lebten halt im Osten. Aber da kam dann nicht, oh je, armes Mensch oder oh, hochinteressant, erzähl mal, wie das so ist. Mm-mm.
Eine Ausnahme ist Agnes, Jahrgang 38, ledig, Krankenschwester in der Schweiz.
Also mit ihr habe ich wirklich ganz, ganz viel, sie ist eigentlich, glaube ich, diejenige, mit der ich am meisten über Politik geschrieben habe, weil sie war interessiert, wie das System DDR funktioniert, konnte es allerdings nie wirklich verstehen, also ist wahrscheinlich auch schwer zu verstehen gewesen, wie was hier funktioniert und warum wir Dinge nicht anders machen, als wir sie machen. Und das waren manchmal schon ganz schön heftige Briefe hin und her, wo ich manchmal dachte, oh Gott, mal sehen, ob sie dir jetzt überhaupt wieder antwortet, weil ich war halt ein bisschen in Verteidigungshaltung gefangen, was eigentlich sonst gar nicht mein Ding unbedingt war.
Einmal kommt die Schweizer Krankenschwester sogar in die DDR. Eine Gruppenreise auf den Spuren Bachs. Und Karin fährt nach Leipzig.
Das war 84, 85. Ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie so ein Hotel, wo eigentlich nur Westdeutsche oder westliche Ausländer absteigen durften oder konnten. Das war in der Nähe vom Hauptbahnhof und wir haben uns dort getroffen. Sie hatte ja auch vielleicht nur eine Stunde Zeit. Sie war mit einer Reisegruppe unterwegs. Wir haben dort einfach ein bisschen gesessen und haben gesprochen und uns gefreut, dass wir uns mal gesehen haben. Aber ein bisschen komisch war das einfach. Es war wirklich komisch. Man kriegt das nicht so schnell überein, dass das eine und dieselbe Person ist, mit der man sich ja eigentlich manchmal wirklich zutiefst persönliche Sachen ausgetauscht hat. Und auf einmal sitzt der oder diejenige vor einem und dann fängt das große Stottern an und man versucht da irgendwie vom Schreiben aufs Sprechen anzuknüpfen, das ist total schwer.
Schreiben als Schutzraum. Ungewohnt für Karin, im Mittelpunkt zu stehen. Die Befragung strengt sie an.
Ja, 52 geboren. Sozusagen Kind der noch der späteren Nachkriegsjahre. Bin 10 Jahre zur Schule gegangen. Hab einen Beruf gelernt. Dann studiert in Dresden. Ingenieurökonomie, spezialisiert aufs Verkehrswesen und da speziell die Eisenbahn. Also ich bin eine Eisenbahnerin gewesen.
Wenn das Mikro aus ist, fragt sie mehr als einmal, wen soll das alles interessieren?
Mein Kind ist 1980 zur Welt gekommen. Kann man gut rechnen mit der Zahl 1980. Muss man nicht immer überlegen, wie alt sie denn nur ist.
Das Kind ist erwachsen, die Ehe geschieden. Jetzt wohnt Karin als Rentnerin in Radebeul, zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Andrea.
Das war mir schon sehr wichtig, das mitzuteilen. Und ich dachte mir, wer mich daraufhin ausschließt und mir nicht mehr schreibt, ist gut, ist eine Entscheidung. Es gab welche, die gar nicht drauf reagiert haben, aber einfach weitergeschrieben haben. Aber es gab auch einige, die wirklich nachgefragt haben, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Oder die mir auch gesagt haben, dass sie sich für mich freuen.
Dresden Hauptbahnhof. Wo einst der japanische Brieffreund seine Tüten auf den Bahnsteig runterreichte, winken im Herbst 89 erregte Menschen aus Zügen. Man hat ihnen versprochen, sie dürfen durchfahren bis Österreich.
Ich habe sie selber winken sehen. Ich habe mich gefreut. Und habe es fast gar nicht geglaubt, dass sie wirklich durchfahren dürfen. Ich habe mich für die Leute gefreut. Selbst wenn es nicht meine Intention war, so einen Weg zu gehen. Ich hätte eher lieber hier was verändert, als wegzugehen. Die Veränderungen sind dann mit der Wiedervereinigung gekommen. Unser Ingenieurbüro, ich habe in einem Forschungs- und Ingenieurbüro gearbeitet. Das war dann natürlich wurde nicht mehr gebraucht.
Ein Ingenieurbüro auf hohem Niveau. Trotzdem. Der Schock? Arbeitslos. Jahre in Frauenprojekten, dann studiert sie nochmal. Sozialpädagogik. Eine harte Zeit, während die meisten Brieffreunde denken, jetzt würde Karins Leben leichter. Immer öfter brechen Kontakte ab, besonders rüber ins andere Deutschland.
Eine einzige gibt's noch in West-Berlin, jetzt ganz Berlin. Die anderen sind, haben sich aufgelöst und wohlgefallen. Die DDR-Briefmarken gesammelt haben, für die war Schluss. Das ist ein abgeschlossenes Gebiet jetzt. Ja, es ist abrupt, ist das eingebrochen. Was mich aber mal am meisten frappiert hat, war ein Briefpartner, den ich in Uruguay hatte. Ich glaube, er war nach Argentinien gegangen, um nicht politisch verfolgt zu werden. Also dieser Briefpartner war sehr interessiert daran, wie das tatsächlich funktioniert mit Sozialismus und mit dem Gemeinwesen im Lande und alles. Und der hat schlagartig aufgehört zu schreiben mit der Wende. Und dann habe ich mal ein oder zwei Jahre später mal nachgefragt, warum er gar nicht mehr schreibt. Und da kam zurück, ja, das Schreiben mit mir ist für ihn jetzt uninteressant, weil ich ja jetzt auch in einem kapitalistischen Land lebe.
Wild ist der Westen, weit ist die Prärie. Märchenorte, über Nacht zum Greifen nah. An Karins Wand ein großes Farbfoto, selbst aufgenommen. Majestätische Felsen im Abendlicht, das Monument Valley.
Ich wollte da schon immer mal hin. Das ist die legendäre Landschaft der Westernfilme der 50er, 60er Jahre. Oh. Da würde ich selber gerne immer mal stehen. Damals habe ich nicht gewusst, dass das Indianerreservat ist. Das habe ich dann erst gelernt. Wir sind ja dort ganz, ja, richtig einmal quer durch das Reservat dann auch durchgefahren. Die haben ja, die regieren sich ja sozusagen selbst, haben ihre eigene Polizei, die haben ihre eigenen Schulen, ihr eigenes Krankenhaus, alles autonom betrieben. Und haben auch sowas wie eine Hauptstadt dann natürlich, wo es eine Universität gibt. Da haben wir schon gedacht, wir kommen da mal ins Gespräch. Im Museum haben wir das dann geschafft mal ein bisschen, aber nicht wirklich mit denen, die dort leben. Das war irgendwie schade.
Inzwischen ist Roberto Avila in seinem texanischen Gefängnis 63 geworden und an Diabetes erkrankt. Immer kunstvoller bemalt der Häftling seine Kuverts. Tanzende Tiere, Blumen.
Er hat sehr viel über seine Entwicklung zu Gott hingeschrieben, die im Gefängnis stattgefunden hat. Sozusagen seine Abkehr von dem, was er an weltlichen Dingen mit seiner Drogendealerei getan hat. Nach 40 Jahren im Gefängnis ist das eigentlich das normale Leben. Also er kennt gar nichts anderes mehr. Er ist mit 26 ins Gefängnis gekommen. Und er kennt das eigentlich gar nicht und hat auch selber mal geschrieben, dass er gar nicht wüsste, ob er draußen noch zurechtkäme. Also ich bin dreimal in den USA gewesen. Das ist eigentlich alles, was ich von Nord- und Südamerika bis jetzt kenne. Ich bin ganz viel in Europa gereist. Ich war in Jordanien, in Syrien, in Libyen, in Marokko, in Namibia, in Japan und in fast allen europäischen Ländern. Und das letzte, Portugal, werde ich mir dieses Jahr noch angucken.
In den meisten Ländern war ich bis jetzt noch nie, sagt sie bescheiden. Überall Brieffreunde, der eiserne Vorhang, Vergangenheit. Man könnte einander jetzt besuchen, doch das geschieht nicht.
Vielleicht hat das was damit zu tun, dass Schreiben über so viele Jahrzehnte einen gewissen Eindruck von einem Menschen entstehen lassen. Und das will man nicht durch die Realität verändert wissen. Oder ja, ich habe es mir mal so als Möglichkeit gedacht, warum ich nicht selbst auf jemanden zugegangen bin. Ich habe aber auch nicht darauf gewartet, dass mich jemand einlädt.
Selbst mit Agnes, Mitte der 80er schon mal zu Besuch in der DDR, gibt es kein Wiedersehen. Warum?
Dafür habe ich echt wirklich keine Antwort. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin durchaus schon 2 oder 3 Mal in der Zeit in der Schweiz gewesen, als wir dann reisen konnten. Aber ich bin eigentlich nie wirklich auf die Idee gekommen, mal vorher anzuklopfen per Brief und zu fragen, können wir uns irgendwo treffen.
Karin ist erschöpft. Sie verschließt sich, sobald das Gespräch die politische Wende berührt.
Wir kommen schon wieder an die Ecke, wo ich nicht hin will. Von außen betrachtet zu werden, ist immer was anderes, als wirklich dort zu leben und das auch gelebt zu haben.
Die Geschichtsschreibung folgt dem Sieger. Wie soll man sich in die Augen schauen?
Na, Agnes hat sich schon wirklich sehr für das Leben hier interessiert und sie konnte mit dem politischen System wirklich überhaupt nichts anfangen. Da war immer so ein Haufen Bedauern da, dass wir ja so eingesperrt sind und dies und das und keine Bananen oder jetzt mal so ganz banal verknappt, klischeehaft gesagt. Und ich habe dann eben immer beschrieben, man kann hier auch ganz ordentlich leben und es ist einfach nicht so, dass hier alles grau ist und man konnte das nicht so stehen lassen, weil man wollte auch nicht in behindert, in multibehindert zu sein in verschiedenen Dingen. Man wollte das einfach nicht so klein geredet haben, das eigene Leben, weil man es nicht selber gar nicht so empfunden hat. Und letztendlich sind das ja auch nur Meinungen gewesen, weil die meisten sind nie in der DDR mal unterwegs gewesen und haben sich das mal selber angeguckt. Naja gut, und Agnes war in den 80er Jahren da, 84, 85, und hinterher hat sie auch geschrieben, es sei total schrecklich gewesen und die Grenzkontrollen total schrecklich und dass sie nicht wiederkommen wird.
Agnes, die Schweizer Krankenschwester, ist jetzt 77. Obwohl es keine persönliche Begegnung mehr gibt, schreiben die Frauen einander weiter. Auch der Kontakt zu Herrn Michi nach Japan hat über all die Jahre gehalten.
Er ist auch nach der Wende noch gekommen, war beispielsweise höchst interessiert an meinem Trabant und hat die Innereien fotografiert. Die Motorhaube musste ich heben und er hat die ganzen Innereien fotografiert und sich gewundert, dass da so vieles noch so ganz einfach ist und das fährt trotzdem. Und genauso platt war, der Andrea hat zu der Zeit damals die Wohnung, die sie in Radebeul hatte, renoviert und saniert. Und da waren ganz viele Freundinnen und Freunde da, um zu helfen, tapezieren und malern. Und ich habe ihn in meinen Trabi eingesackt und habe gesagt, ich muss jetzt aber hier nochmal anhalten. Er war so platt und sagt, oh, so viele sowas gibt es bei uns in Japan nicht. Da kommt niemand und hilft dir. Und dann haben wir uns viele, viele, viele Jahre gar nicht gesehen, bis ich dann das Geld endlich zusammen hatte, mal nach Japan zu fahren. Und ich war ein bisschen sehr bänglich davor, wie funktioniert das, sich nach so langer Zeit wiederzusehen und was erzählt man sich denn da? Und dann war das, als ob die in 15 Jahren nicht sehen, gar nicht gewesen wären. Das war dann wie gestern. Eine Umarmung und los ging's.
Eine Umarmung. Erstaunlich für einen reiferen Herrn in Tokio. Sie haben voneinander gelernt. Die Frau aus Sachsen und ihr japanischer Freund. Bloß, dass er jetzt E-Mails schreibt, mag Karin nicht.
Ich habe gerne Raschelpapier in der Hand und mache gerne einen Umschlag auf. Vom Computer sitzen und da was reintippen, da funktioniert mein Gehirn nicht. Vor einem Blatt Papier sitzen und was schreiben, da habe ich das Gefühl, ich müsste die Hand wie ein Roboter rasend schnell bewegen können, damit mir die Gedanken nicht wieder weg sind, die ich gerne zu Papier bringen möchte. Das hat für mich einfach eine Faszination. Und ich werde also auch in 10 Jahren noch Briefe schreiben. Und noch länger, solange es geht. Und solange die anderen noch existieren.
Aus dem stillen Kämmerlein, die Brieffreundschaften der Karin F. von Michel Solotz.